Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Wir wollen jetzt auf die Predigt hören. Zunächst einmal stellt euch etwas vor. Ich beschreibe jetzt eine Situation. Vielleicht ist sie manch einem geläufig. Vielleicht, und das wünsche ich dir, hast du sie noch nie erlebt. Also, stell dir vor, du lebst in einer gutbürgerlichen Gegend. Bescheidener Wohlstand an allen Orten. Die meisten, die dort leben, gehen auch zur Kirche. Zweimal im Jahr. Das ist verbindlich. Ostern und Weihnachten. Dann, die Abstände sind, ja egal, regelmäßig ist regelmäßig, nicht wahr? So, also regelmäßig zweimal im Jahr, Ostern, Weihnachten. Dann noch natürlich zu Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen, die üblichen Familienanlässe. Nur nicht radikal sein, ist die Devise. In den Himmel, ja, gerne, aber bitte ohne Aufwand. Christen, die mit der Bibel kommen, sind verpönt. Das sind Extreme, das sind Sektierer. Die Nachbarn sind empört, wenn man sie ungläubig nennt, wo sie doch zur Kirche gehen. Jeder zeigt nach außen, wie rechtschaffend er ist. Die Einfahrt sieht picobello aus. Du passt da aber nicht rein, du bist eine verkrachte Existenz. Du gehörst schon dem Namen nach irgendwie dazu, ne? Du wohnst da ja auch, bist da vielleicht auch geboren oder auch nicht, aber du hast in deinem Leben versagt. Anders als deine Nachbarn, aber so sehr, dass sie sich leider nicht mehr vertuschen ließ. Jetzt will keiner mehr was mit dir zu tun haben. Im besten Fall ignoriert man dich. Manche wechseln die Straßenseite, wenn sie dich sehen. Dein Moin hier oder Guten Morgen, wie auch immer, oder Guten Tag, wird nicht gehört. Sobald du um die Ecke bist, geht aber das Getuschel los. Du selbst hast dein Scheitern längst akzeptiert. Begegnest du deinen Nachbarn, so schaust du ihm trotzig ins Gesicht, bis er wegguckt oder dir ein böses Wort sagt. Es tut immer noch weh, auch wenn du Stärke vortäuscht. Jeder weiß, wie unmöglich du lebst, aber du kannst da nicht raus. Es gibt keine Hilfe und du selbst bist zu schwach. Und irgendwie willst du auch nicht mehr richtig. Wenn man nur nicht vor die Tür müsste. Du gehst nur, wenn die anderen noch nicht draußen sind oder nicht mehr. Jede Begegnung ist schon eine Qual. Und du bist jetzt auf dem Weg zur Tankstelle. Dort kann man zum Glück mit Karte am Automaten zahlen. Und um die Uhrzeit ist eh keiner da. Und du tankst. Oh weh, und da steht doch einer. Und er kommt auch noch näher und dann fragt er dich nach dem Weg. Wie reagierst du? Was befürchtest du? Ich habe die Predigt überschrieben mit Gott will dich, / immer noch. Ich könnte auch schreiben, trotz allem, aber Gott will dich immer noch. Der Predigttext ist das im Johannesevangelium zu finden, Kapitel 4, die Verse 1 bis 42. Und das möchte ich erst einmal vorlesen, bevor wir zur Predigt kommen. Das ist natürlich Teil der Predigt, aber ihr versteht mich. Dort lesen wir: Als nun der Herr, also Jesus, erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, wiewohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe dem Felde, welches Jakob seinem Sohne Josef gab. Es war aber derselbst Jakobs Brunnen. Da nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich also in den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie begehrst du, ein Jude von mir zu trinken, die ich eine Samariterin bin? Denn die Juden haben keinen Verkehr mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes erkenntest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten, er gebe dir lebendiges Wasser. Sie spricht zu ihm: Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach: zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen müsse, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortet und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Die Frau sagt zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und ihr sagt, zu Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten solle. Jesus spricht zu ihr, Weib, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Und noch währenddem kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte keiner, was fragst du oder was redest du mit ihr? Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und spricht zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht der Christus ist. Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Inzwischen baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihnen denn jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Saget ihr nicht, es ist noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebet eure Augen auf und beschauet die Felder. Sie sind schon weiß zur Ernte. Wer erntet, der empfängt Lohn, sammelt Frucht zum ewigen Leben, auf das sich der Sämann und der Schnitter miteinander freuen. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in die Arbeit eingetreten. Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn und um der Rede der Frauen willen, welche bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihm zu bleiben. Und er blieb 2 Tage da selbst. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Sehr bekannter Text. Ich kann mir kaum vorstellen, dass niemand noch nicht gehört hat. Irgendwie ist das sehr, sehr bekannt. Die Frau am Jakobsbrunnen, das ist ein ganz bekanntes Bild. Und es gibt auch sehr, sehr, sehr viele verschiedene Predigten und Auslegungen dazu und auch filmische Darstellungen. Ich habe mir mal ein paar Ausschnitte auf einer bekannten Videoplattform angeschaut dazu, also wie sie denn dargestellt werden, in extrem unterschiedlichen Arten und Weisen. Vor allen Dingen extrem unterschiedlich, wie die Frau auf Jesus reagiert. Das wissen wir ja auch nicht. Ne? Wir lesen jetzt hier den Text, aber wie sie wirklich geantwortet hat, also die Art und Weise, war sie abweisend, war sie neugierig, war sie eingeschüchtert, war sie zornig, war sie hilfesuchend? Also wie kann man denn reden, ne? Das steht hier nicht. Und je nachdem, wie sie geredet hat, verläuft natürlich auch das Gespräch vom Touch her ein bisschen anders. Aber lassen wir uns doch anfangen. Also der Herr kommt von einer Reise zurück und da steht, er muss durch Samaria reisen. Er musste gar nicht. Die frommen Juden sind eigentlich nicht durch Samaria gegangen, wenn sie von Galiläa nach Judäa wollten, sondern ein bisschen Umweg gegangen, weil man sich nicht irgendwie verunreinigen wollte. Also der Herr Jesus hätte gar nicht gemusst. Aber irgendwie musste er doch. Wenn wir gelesen haben, er tut den Willen seines Vaters, dann war es der Wille seines Vaters, dass er dort durchgeht und genau an diesem Brunnen Halt macht. Er macht an diesem Brunnen eben Halt und er ist an dieser Stelle, die Jakob, der Stammvater der Israeliten, seinem Sohn Josef versprochen hat, als sie noch in Ägypten waren. Das können wir nachlesen im 1. Buch Mose, Kapitel 48. Da sagt er, und ich schenke dir einen Bergesrücken, den du vor deinen Brüdern voraushaben sollst. Ich habe ihn den Amoritern mit meinem Schwert und meinem Bogen aus der Hand genommen. Und das ist diese besagte Stelle. Er setzt sich also an diesen Brunnen nieder, der dann offensichtlich da gegraben wurde zu Jakobs Zeiten. Lang, lang war es damals schon her, noch länger ist heute her. Aber auch zur damaligen Zeit war das schon antik. Und dann sitzt er dann da und Jesus war müde, lesen wir. Und da sehen wir auch einen, so ein kleiner Hinweis, dass Jesus tatsächlich Mensch war. Ne? Also es ist kein, wie andere sagen, Engelwesen oder ein Scheinleib. Oder er war tatsächlich, die Schrift sagt, und wir vertrauen ihr, er war müde. Und offensichtlich war er dann auch noch durstig. Und von anderen Gelegenheiten wissen wir, dass er Hunger haben konnte, dass er Trauer empfinden konnte, dass er Schmerzen empfinden konnte, sehr wohl, und dass er Angst haben konnte. Und dass er sich freuen konnte. Wie ein Mensch sozusagen. Naja, sitzt hier also an dem Brunnen und es war um die 6. Stunde. Das war nicht 6 Uhr morgens, aber das wissen, glaube ich, auch die meisten, sondern das war tatsächlich Mittagszeit. Also der Tag begann sozusagen um, gedacht, 6 Uhr heute sozusagen, da war es um die 0. Stunde. Und dann rechnen wir weiter, dann sind wir ungefähr bei 6 Uhr. In einer halben Stunde haben wir quasi die 6. Stunde, wenn wir so weitermachen. So. Ich werde jetzt trotzdem nicht vorspulen. Also mitten um die 6. Stunde, Mittagszeit, High Noon sozusagen. Wir sehen, wenn wir jetzt rausschauen, sehen wir dankenswerterweise einen strahlenden Sonnenhimmel, keinen Regen. Die Temperaturen werden allerdings erträglich sein. Um 12 Uhr mittags im alten Israel ist es nicht so sehr erträglich, habe ich mir sagen lassen, sondern furchtbar heiß. Keiner bei klarem Verstand geht da vor die Tür. Jesus saß da jedenfalls und wartete. Und dann lesen wir, da kommt eine Frau, bei offensichtlich nicht klarem Verstand, und geht in der Mittagshitze, um Wasser zu holen. Das macht man nicht einfach so. Man quält sich nicht ohne weiteres in der größten Hitze hinaus, um da was zu machen, genauso wie wir nicht beim schlimmsten Regenwetter joggen gehen oder einkaufen gehen, sondern wir warten vielleicht, bis der Platzregen vorbei ist. Diese Frau ging trotzdem. Und dann geht sie zu ihm hin und sieht da einen sitzen, den sie nicht kennt, aber offensichtlich ein Jude, sie ist eine Samariterin. Jesus trug ja auch die Tracht der Juden, also so war offensichtlich, wer da sitzt. Ein Mann, ein Jude, ein Fremder. Und sie hatte offensichtlich gehofft, alleine zu bleiben. Sonst wäre sie nicht um diese Zusage gegangen, aber da sitzt nur einer. Und der sagt auch noch, gib mir was zu trinken. Also er spricht sie auch noch an. Und wie gesagt, wie wird sie wohl geantwortet haben? Wie war der Tonfall? Hat sie gesagt, wie begehrst du, ein Jude von mir, eine Samariterin, zu trinken, Feind? Oder ist sie einfach nur erstaunt oder hat sie Angst? Ich weiß es nicht. Diese Frau ist schon öfter im Predigten gebraucht worden für Frauenrechte, gegen Unterdrückung zu sprechen oder eben für die lose, die ruchlose Frau, um darzustellen, absolute Extreme habe ich schon gehört. Wir wollen das hier gar nicht so machen. Sondern, was steht hier? Sie fragt, legitim auch, ne? Denn sie weiß, Juden würden mich normalerweise nicht ansprechen. Wenn er mich kennen würde, würde er mich vielleicht gar nicht ansprechen, aber auch ein fremder Jude würde normalerweise mich nicht ansprechen. Also, wie kommst du dazu, dass du von mir Wasser willst? Warum sind die Samariter eigentlich so verhasst bei den Juden gewesen? Samariter sind ja ein Mischvolk. Wir wissen ja, dass das Nordreich nach der Teilung als Strafe Gottes irgendwann erobert wurde von Assyrien. Und die dort übliche Praxis war, dass man eben weite Teile der Bevölkerung verschleppt, woanders hin unterbringt und andere dort ansiedelt, um eben die Ethnie, den völkischen Zusammenhalt, völkisch ist ein böses Wort, ne? Den ethnischen Zusammenhalt zu zerstören. Dass eben also etwas entsteht, etwas Neues entsteht, was sich auf die Tradition berufen kann. Ja, wo jetzt auch kein Aufstand mehr zu erwarten ist. Also an alle möglichen Leute da angesiedelt, ein Mischvolk entstand, Mischehen waren da und auch ein Mischglaube entstand. Die Neuankömmlinge brachten ihre Götter mit, verehrten gleichzeitig aber auch den Gott der Bibel. Dann war es dann so, dass als die Juden zurückkehren durften aus der babylonischen Gefangenschaft, die wurden ja auch irgendwann verschleppt, und ihren Tempel neu aufbauen wollten, da gab es dann darum Konflikte mit den dort ansässigen Samaritern, die zuerst mitmachen wollten und dann aber, als sie nicht durften, dann den Bau verhindern wollten. Schließlich spalteten sie sich ganz ab und errichteten auf dem Gerasim, dem Berg, von dem sie meinten, dass man dort Gott anbeten soll, einen Tempel. Der wurde später durch die Hasmonäer zerstört, aber der Kult oder die Anbetung dort blieb. Die Trennung war komplett und man sah sich als Gegner. dass die Samariter nicht nur einfach ein Volk war, vielleicht sogar eine Konkurrenz waren, sondern dass man sie wirklich als unterste Schublade betrachtete, können wir zum Beispiel daran sehen, wie einige Kapitel später im Johannesevangelium die Juden, vor allem die Schriftgelehrten, die führenden Juden, mit Jesus sprechen. In Kapitel 8, 48, da sagen sie, da antworteten die Juden und sprachen zu ihm: Sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast? Also du Samariter war ein Schimpfwort, eine Beleidigung. Wenn ich jetzt zu dir sage, du Engländer, sagst du, naja, weiß ich nicht. Aber wird nicht unbedingt ein Schimpfwort rüberkommen. Ne? Aber für die war es dann total, wenn jemand Samariter genannt wurde, dann war das eine ehrabschneidende Sache. Also die waren total getrennt voneinander und die Juden sahen auf die Samariter herab, wenn die Samariter sie sozusagen in Bitterkeit als Feinde ansahen. Und in dieser Situation ist Jesus da und bittet eine samaritische Frau um einen Schluck kaltes Wasser. Und die Frage ist, wie ist das Verhältnis zu den Samaritern ja auch weiterhin? Ne? Auch die Jünger haben ja mal gesagt, als Jesus in einem Dorf nicht angenommen wurde, lass uns doch Feuer vom Himmel rufen, Herr, dass wir diese Samariter zerstören. Und da hat Jesus zu ihnen gesagt, ich bin nicht hergekommen, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Und vielleicht sollten wir das auch ein bisschen auf die Fahne schreiben, dass wir nicht zu schnell mit dem Richten sind oder zu dem, das ist aber, sondern wenn der Herr schon gekommen ist und sagt, ich bin nicht hergekommen, um sie zu richten, sondern um zu retten, und wir ihm noch nachfolgen, wie wir auch heute schon gehört haben, was tut denn der Jünger, der folgt eben nach, dann sollten wir auch uns diese Denkweise vielleicht zu eigen machen. Dass wenn wir jemanden sehen, der gottlos handelt, dass es trotzdem darum geht, ihn zu retten und nicht zunächst einmal zu sagen, was ist das für ein Mensch? Vielleicht ist das nicht bei dir in deinem Herzen. Und dann freue ich mich für dich, aber vielleicht bei dem einen oder anderen. Und wir sehen sehr wohl, dass die Samariter manchmal diesem hochgelobten Gottesvolk doch was voraus hatten. Im Lukas-Evangelium, da begegnet Jesus, da zieht er mal wieder durch Samaria, weil er von Galiläa kam. Und währenddessen, während dieser Reise, begegnen ihm 10 Aussätzige. Das können wir im Lukas-Evangelium Kapitel 17 nachlesen. Und die schreien: Erbarme dich über uns. Also sie erwarten von Jesus eine Heilung, eine Rettung. Also Jesus war da schon bekannter und jeder wusste, wenn der betet, also zu dem musst du gehen, dann bist du gesund. Glauben ist eine andere Sache, aber der macht dich gesund. Und die 10 Männer, außer es war und ist eine schlimme, schlimme Krankheit, schreien von Ferne und bitten, dass sie gesund werden. Und Jesus sagt, geh zu den Priestern, zeig euch den Priestern nach dem Gesetz. Und sie machen es. Also sie gehen, das nehmen sie im Glauben an, sie ziehen los und wollen sich den Priestern zeigen. Und während sie hingehen, wurden sie rein, lesen wir. 10 Leute. Und nur einer kehrte um und kam zu Jesus und fiel vor ihm nieder und dankte ihm. Und das war ein Samariter und eben kein Jude. Und Jesus sagt, hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Er hat ihn damit nicht zurücksetzen wollen, sondern vielmehr wollte er die anderen zurücksetzen. Wie viel mehr hättet ihr, die ihr das Gesetz genau kennt und die ihr wisst, was euch geschehen ist, wie viel mehr hättet ihr umkehren müssen? Aber dieser, der mich kaum kennt, der nur am Rande mit dem Glauben befasst ist, der kommt zurück. Das Verhältnis der Juden zu den Samaritern war mehr als kompliziert. Und dann war es auch noch Mann- und Frau-Verhältnis. Es war ja nicht nur das eine, das Ethnische, sondern eben auch das Geschlechtliche. Ein Mann sprach nicht einfach so alleine mit einer Frau. Das war nicht sehr tugendhaft und hätte ihm auch schlecht ausgelegt werden können. Aber wir lesen immer wieder in der Bibel, dass er Jesus nicht viel darauf gab. Er hat öfter mal mit Frauen alleine auch gesprochen, um ihn Vergebung zuzusprechen, um sie zu ermutigen. Wenn wir ein paar Kapitel weiter an die Frau denken, die gesteinigt werden sollte, er blieb mit ihr zurück. Er stürzte nicht besorgt um seine Reinheit aus dem Raum, sondern er sprach mit ihr. Jedenfalls, er sagt zu ihr, nachdem sie ihn fragt, wie kommst du dazu? Er sagt, wenn du wüsstest, was Gott tun kann, und wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du andersrum zu mir kommen und sagen, gib mir lebendiges Wasser. Lebendiges Wasser ist ja so das Bildnis dafür, natürlich für den Glauben, für die Reinheit, für das, was anhält. wir trinken einmal, wie er selber sagt, wird wieder dürsten. Wenn wir lebendigem Wasser sind wir auf immer satt. Nicht physisch, wir brauchen weiterhin Wasser, aber die Sehnsucht in unserem Herzen wird gestillt. Und das sagt ja Jesus ja auch und anderswo. Oder wir sehen es ja schon im Alten Testament. Da sagt Gott in Jesaja 55, wo an die Durstigen alle kommt zum Wasser und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft Getreide, kommt her und kauft ohne Geld umsonst Wein und Milch. Ihr könnt zu mir kommen. Ihr müsst mir nichts geben dafür. Ich will es euch aber geben. Ich will euch wohltun. Ich will euch die Last nehmen für eure Schulter. Ich will euch erquicken. In Johannes Evangelium 7 lesen wir, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Und Matthäus 11, das ist der bekannteste Vers, kommet alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Und wer schon mal, nehmt schon mal die Zunge am Gaumen klebte vor Durst, weil es irgendwie, habt ihr nicht geschafft, was zu trinken und dann ist ein Sommertag und ihr wisst nicht wohin und dann bietet euch jemand was zu trinken an. Das ist wahrlich erquickend. Hat das schon mal jemand erlebt? Na, vielleicht ist es nicht mehr so üblich in unseren Gefilden, weil es überall was gibt. Benjamin.
Also ich habe es erlebt als Kind, wir hatten zu Hause immer nur so Brause, ne? Orangenbrause, Zitronenbrause. Dann waren wir als Familie in Spanien und da war ich 9 Jahre und wir waren unterwegs irgendwo und dann habe ich so einen Durst bekommen und wollte unbedingt Wasser. Ich hatte so einen Verlangen nach Wasser auf einmal. Eben, das war dann so.
Ja. Und was für ein Gefühl das ist, wenn man dieses Wasser dann bekommt. Und auch in der Offenbarung, da lesen wir ganz am Ende, und der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es hört, der spreche, komm, und wen dürstet, der komme. Wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das heißt, kurzer Einschub, das Wasser des Lebens, die Gemeinschaft mit Gott, das, was diese Freude, diese ewige Freude, das ewige Leben ausmacht, das gibt's umsonst. Dafür brauchst du nichts tun. Du bekommst es, Gott will es dir freiwillig und gerne geben. Auch dieser Frau. Und die Frau versteht nicht so recht. Also lebendiges Wasser klingt ja schon mal gut, aber wo hast du es denn? Hast du es in den Innentaschen oder was, kein Eimer? Wo ist dieses Wasser? Gewisses Interesse ist da schon. Sie sagt jetzt auch schon Herr. Das erste war ja ein bisschen schroffer, ne? Wie kannst du als Jude mich so ansprechen? Auf einmal sagt sie Herr. Boah, du hast ja gar keinen Eimer. Wo hast du denn dieses Wasser? Und dann fragt sie, bist du denn größer als unser Vater Jakob? Und das ist interessant, denn sie nimmt ganz klar, sie wählt sich ganz klar als dem Volke Gottes zugehörig. Sie sagt, unser Vater Jakob. Die Juden würden energisch widersprechen, sagen, nein, er ist nicht euer Vater. Ihr gehört nicht dazu. Aber sie geht selbstverständlich davon aus, dass sie dazu gehört. Ist doch interessant, oder? Und wir erleben ja auch immer wieder Menschen in unserem Umfeld, deren Zeugnis oder deren Zugehörigkeit doch zweifeln lässt an der Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Ne? Wir sagen, ja, ich bin doch auch Christ. Habt ihr schon mal gehört, wenn ihr mit jemandem über den Glauben redet? Und er sagt, aber ich bin doch auch Christ, ich bin ja auch getauft. Ich will das gar nicht in Frage stellen, zunächst einmal. Aber uns muss klar sein, dass wir Umgang haben mit Menschen, die sich selbst als Christin wähnen, und es womöglich nicht sind. Sie geht davon aus, sie gehört zum Volk Gottes. Unser Vater Jakob. Und bist du denn noch größer als er? Bist du größer als die Erzväter, fragt sie. Was bist du eigentlich sozusagen? Und Jesus umgeht diese Ansage ein bisschen und sagt, jeder, der von diesem Wasser trinkt, also aus diesem Brunnen, wird wieder dürsten. Das ist ganz normal. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich gebe, der wird in Ewigkeit nicht dürsten. Dein Hunger, deine Sehnsucht, dein Verlangen nach Frieden, dein Kummer über die eigene Schuld wird gestillt. Muss dich jedes Mal, das ist nicht wie das Hamsterrad mehr. All die Mühsal zum Trotz, die tritt in den Hintergrund, weil dein großes Leiden, deine große Traurigkeit besiegt wurde. Nun frage ich mich, sie sagt dann, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Also sie hat es immer noch nicht so ganz verstanden. Oder vielleicht beginnt es in ihr so zu dämmern, dass das nicht so ganz, also ich auf dieses Brunnenwasser beziehen kann, was er sagt. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen wie beim Brotkönig. Ne? Also ja, ich brauche nicht mehr hier arbeiten, komm hier, sei mein König und gib mir zu essen alle Zeit. Und sie sagt, gib mir dieses Wasser, dann brauche ich nicht mehr her. Dann brauche ich mich nicht mehr rauswagen und hoffen, dass mich keiner sieht. Denn ich bin ja verschrien in diesem Landstrich. Man kennt mich, jeder kennt mich. Und wenn man mich sieht, sieht man mich scheel an. Und dann brauche ich das nicht mehr. Dann habe ich zu Hause dieses Wasser. Ich brauche nicht mehr herkommen. Und schon gar nicht mehr in der Mittagshitze. Und der Jesus sagt, also es keimt so Hoffnung irgendwie auf, ne? Für sie. Und dann sagt Jesus, geh und rufe deinen Mann und komm her. Und das ist ein bisschen, ich kann mir so richtig vorstellen, wie sie sich vielleicht schon aufgerichtet hat und dann sagt er das. Und das ist dann, als wenn eine Hoffnung fast wieder ausgelöscht wird. Wird das denn nie enden? Immer wieder kommt mir mein vermurkstes Leben in die Quere. Meine Sünden. Und wie soll ich so zu Gott kommen? Ach, es wird ja doch nichts mit diesem Frieden mit Gott werden. Und sie sagt dann nach außen hin zu Jesus, ich habe keinen Mann. Das ist der einfache Weg. Sie lügt nicht, aber das Problem umschifft sie irgendwie. Sagt sie, naja, ich werde natürlich diesen Mann nicht anlügen, offensichtlich ein Mann Gottes, aber vielleicht komme ich drum herum, dass ich alles erzählen muss. Vielleicht gibt er sich damit zufrieden. Und das mag mit anderen Christen gehen, für eine Zeit, vielleicht auch für immer. Man kann seine Legende aufrechterhalten, aber bei Jesus geht es eben nicht. Er sagt zu ihr, du hast recht gesagt, dass du keinen Mann hast. Du hattest 5 Männer. Und der, den du jetzt hast, der ist gar nicht dein Mann. Mit dem bist du nicht verheiratet. Mit dem lebst du so zusammen. Was du nicht solltest. Und wenn man, ist dir schon mal auf dem Kopf deine Sünde zugesagt worden? Ich denke, das ist ganz niederschmetternd. Damit hat sie nicht gerechnet. Wir lesen hier, sie sagt, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Das ist relativ nüchtern. Ne? Als wenn sie das nur so erwidert hätte. Ich denke schon, dass da ein Schock dabei war, als ihre Sünde offenbar wurde. Und das Licht Gottes in die finsteren Ecken ihres Lebens schien. Dass die Leichen im Keller rauskamen. Ich meine damit nicht die 5 Ehemänner, aber die Leichen im Keller, diese verbalen, was habe ich alles in meinem Leben so angerichtet, was ist da so alles? Was darf nicht rauskommen? Bei Jesus ist das anders. Stellt euch vor, ihr seid beim Optiker, wart ihr vielleicht schon mal, und ihr sollt dann, es gibt eine neue Brille, und dann schiebt ihr dieses riesen Ding vor euch, ne, wo man durchguckt. Diesen kleinen Einstellungen überall, ganz viele verschiedene, und er schiebt ständig irgendwas Neues rein, irgendwelche neuen Linsen. Und auf einmal seht ihr klar. Vorher war es verschwommen, man konnte nur raten, was das alles da sein mag, für Buchstaben oder wo die Öffnungen sind. Und auf einmal seht ihr klar. Und wenn das Licht Gottes in dein Leben kommt, dann siehst du dich erst einmal im neuen Licht. Dann schaust du dich herum und dir wird eigentlich bewusst, das, was du immer versucht hast, so dich wegzuducken oder die Augen zu verschließen, das kannst du da nicht mehr. Auf einmal wird es übergroß vor dir. Dein Problem, deine Trennung von Gott. Eine Entschuldigung der Sünde ist nicht mehr möglich. Du musst dich schon entscheiden. Habe ich Sünde in meinem Leben, ja oder nein? Welchen Weg soll ich gehen? Und dann, wenn das geschehen ist, dass du gesagt hast, ja, ich habe Sünde in meinem Leben, das muss sich ändern, dann weist dieses Licht zurück auf denjenigen, von dem das Licht ausging. Und du siehst, derjenige, der dieses Licht geschenkt hat, der dir gezeigt hat, der in deine dunklen Ecken beleuchtet hat, sagt, das ist nicht in Ordnung, so kannst du nicht leben. Und du siehst, Gott ist mit deinem Leben nicht einverstanden. Aber vielleicht gibt es ja Rechtfertigungsgründe. Vielleicht ist man ja gar nicht so schuld daran. Könnte die Frau das nicht denken? Welche Rechte hatte sie damals als Frau schon? Vielleicht wurde sie immer verstoßen. Der Scheidebrief, den Mose vorgeschrieben hat, vielleicht hat sie den 5-mal bekommen. Vielleicht sind noch ein paar davon gestorben, wir wissen es nicht. Und der Letzte, bei dem sie war, der wollte sie schon nicht mehr heiraten, weil sie schon 5 andere Männer hatte. Für die Kirche und Sonstiges war sie vielleicht noch gut genug, aber sie konnte sich eben nicht selbst versorgen. Und vielleicht waren nur noch Kinder von verschiedenen Vätern. Wir wissen es nicht. Wir kennen ihr Elend nicht. Wir wissen nicht, wie sie da hineingeraten ist. Aber sie war dort. Und doch ist Sünde Sünde. Und das wusste sie nun. Sie wusste es auch schon zuvor. Es wurde ihr ja gespiegelt von ihrem Umfeld. Die, die sich selbst als rechtgläubig ansahen, in ihrem Umfeld, die sahen sich ja durchaus, die Samariter, sahen sich als die Waren an. Sie glaubten ja, sie glaubten ja an die fünf Bücher Mose und alles andere war neuer Kram. Die sahen sie ja so an, als Sünderin. Die Juden wieder sahen die Samariter als Sünder und als unrein an. Interessantes Gefälle. Nun wurde sie also überführt in ihrer Schuld und musste überlegen, was sie damit macht. Und da kam mir eine Frage. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, zeigt dorthin. Und ihr sagt in Jerusalem, dort soll man nicht anbeten, sondern man soll beim Tempel anbeten. Wir kommen zu dem Problem zurück, dass die Juden keinen Verkehr mit den Samaritern haben. Wie willkommen wären wohl die Samariter im Tempel gewesen, wenn sie gekommen wären? Also es liegt ja theoretisch diese Aussage, ihr betet falsch an. Konnten sie denn richtig anbeten? Ihr gehört nicht dazu, eure Tradition ist falsch. Gott will euren Gottesdienst nicht. Und so ist es manchmal auch vielleicht bei uns, wo wir dann sagen, wo wir uns in einer weitergehenden Offenbarung sehen oder einer weiteren Erkenntnis sehen und vielleicht dem Namenschristen sagen, du machst das falsch. Aber dabei bleibt es. Die Einladung zum Richtigmachen oder bleibt vielleicht. Gewinnen wir ihn damit? Die Frage, warum stellt sie diese Frage, habe ich mich wiederum gefragt. Warum jetzt? Er sagt ihr, du bist eine Sünderin, du brauchst Erlösung. Aber was ist mit dem Tempel, Herr? Was soll das? Ist das so ein Zeitgewinn-Ding? Die Frage ist ja im Grunde legitim. Wenn man diese theologischen Problematiken hat, kann man ja darüber reden. Aber in dieser Situation, ist das wirklich ein Hindernis in ihrem Glauben, dass auch fehlt, dass man das noch lösen muss, damit sie kommen kann, zu Gott kommen kann? Oder ist es wie eine letzte Ausrede, vielleicht wie dieser Stein, ob Gott einen Stein erschaffen kann, der so schwer ist, dass er ihn selbst nicht mehr heben kann? Kennt ihr dieses Gedankenkonstrukt? Das ist ja ganz bekannt. Um zu widerlegen, dass Gott allmächtig ist. Entweder er kann diesen Stein nicht schaffen, ist er nicht allmächtig, oder er kann ihn nicht hochheben, ist er nicht allmächtig. Das ist so ein logischer Zirkelschluss, der dafür sorgen soll, dass man theoretisch erklärt, dass es einen allmächtigen Gott nicht geben kann. Vielleicht kann es einen Gott geben, aber keinen allmächtigen Gott. Ne? Und dazu hat ein Pastor gesagt, ein Erweckungsprediger aus der Mitte des 20. Jahrhunderts hat gesagt, wir können darüber reden, aber ist es das, was dir schlaflose Nächte bereitet? Oder ist es dein Leben, das nicht in Ordnung ist? Und auch hier, ich weiß es nicht, vielleicht war es wirklich ein theologisches Problem, das sie beschäftigte, oder sie wollte ein bisschen Zeit gewinnen. Jesus geht jedenfalls darauf ein. Er weiß es nicht zurecht, und er sagt, nichts davon wird von Bedeutung bleiben. Diese Frage ist veraltet. Du kannst im Tempel anbeten, du kannst auf dem Berg anbeten. Es geht nicht um die äußere Form. Es geht darum, mit welchem Herzen, mit welcher Einstellung zu Gott, mit welcher Beziehung zu Gott du betest. Gott will, dass du ihn in Geist und Wahrheit anbetest und nicht im Talar, nicht im Anzug. Ja, ist nicht schlimm, aber darauf kommt es nicht an. Sondern es kommt darauf an, wie es in dir aussieht, welche Beziehung du zu Gott hast. Diese Zeiten brechen jetzt an. Deine Frage ist veraltet. Und die Frau sagt was Außerordentliches. Sie sagt, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Und wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Diese Frau hat einiges den Juden, den Rechtgläubigen voraus. Sie weiß, dass er kommen wird und sie hat eine gewisse Erwartungshaltung. Nicht, dass er herrschen wird, sondern dass er verkündigen wird. Sie erwartet einen Propheten und nicht zwingend einen militärischen Herrscher oder König. Sie sagt, der wird kommen und der wird uns alles erklären, was wir noch nicht wissen. Der wird uns sagen, was wir noch brauchen. Und da sagt Jesus etwas, was die Juden blasphemisch fänden. Er sagt, ich bin es, der mit dir redet. Diese Ich-Bin-Worte, die Ausweis seiner Göttlichkeit sind. Neben seiner Menschlichkeit, die wir erkennen können durch Hunger, Durst, Angst, Müdigkeit und so weiter, Ausweis seiner Göttlichkeit, die Wundertaten und eben auch dieses Ich Bin, so wie sich Gott auch dem Mose vorgestellt hat. Und da muss ein Blitz durch die Frau gegangen sein, ein Blitz der Erkenntnis. Die Bibel sagt jetzt nicht, was in ihrem Kopf los war oder was danach unmittelbar geschah. Und auf einmal bricht die Geschichte so ein bisschen ab und die Jünger kommen wieder aus der Stadt, haben Essen gekauft, Picknickkorb dabei. Und sie sehen, der Meister redet mit einer samaritischen Frau, tatsächlich. Komisch, aber sie sagen nichts. Vielleicht trauen sie sich nicht, vielleicht ist es egal, wird es ihnen nicht sein, vielleicht haben sie gesagt, naja, er wird schon wissen, was er tut. Aber sie haben ihn nicht gefragt. Wie gesagt, Jesus hat das immer mal wieder gemacht, ne? Bei der Ehebrecherin Johannes 8, mit Martha, als Lazarus gestorben war, Johannes 11, mit der Frau mit der Alabasterflasche, die ihn salbt, Markus 14. Oder Lukas 7, da kommt eine Frau, da ist er zu Gast beim Pharisäer und sie kommt auch und salbt ihn und weint und netzt seine Füßen mit Tränen und trocknet mit ihren Haaren die Füße. Der Pharisäer sagt, wenn dieser ein Prophet wäre, also wenn er echt ein Prophet wäre, also was er vorgibt, dann wüsste er, was das für eine lose Frau ist, die ihn da anrührt, dass sie eine Sünderin ist, dass er unrein wird durch sie. Und Jesus, als Sohn Gottes, weiß, was er denkt und sagt, ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser gegeben für die Füße und du hast dies und jenes nicht getan. Was sie getan hat, die Liebe, die sie gezeigt hat, und der Glaube, der dahinter steht, der rettet sie. Das, was du nicht getan hast in deinem Wissensvorsprung und deinem sauberen Leben, das hat sie getan. Sie ist gerettet. Was ist mit dir? Er sagt zu ihr, geh in Frieden. So, die Frau nun lässt ihren Wasserkrug stehen, steht hier, also die Frau ließ den Wasserkrug stehen und lief in die Stadt. Und sagte zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht der Christus ist. Da gingen sie in die Stadt hinaus und kamen zu ihm. Die Frau ist also in ihrem Gewissen überführt worden. Der Heiland zeigt ihr, wer sie ist. Und zwar so, dass sie sich nicht mehr verstecken kann. Und sie macht etwas, was schön ist. Sie hält sie nicht die Ohren zu oder geht betrübt weg wie der Jüngling, wo Jesus sagte, du musst noch dein Hab und Gut verkaufen und mir nachfolgen, dann hast du alles. Sondern sie läuft zwar auch los, aber weil sie überwältigt so zu sein scheint, sie rennt in die Stadt. Sie lässt sie auch in den Krug stehen. Die Mittagshitze ist vergessen. Der Durst ist vergessen. Sie rennt in die Stadt und spricht zu den Leuten, mit denen sie vorher nicht reden wollte, die sie vermeiden wollte, die sie nicht sehen wollte, weil sie Angst hat. Sie hatte sich zur Hitze hingeschleppt, nun kann sie rennen. Die Menschen, wie gesagt, wo sie Furcht und Abneigung hatte, denen geht sie entgegen. Und sie fordert auf zu prüfen, ob nicht der Heiland gekommen ist. Geht doch selber hin. Und das muss außerordentlich gewesen sein. Diese Veränderung im Wesen lässt niemanden ungerührt. Und es muss unglaubliche Neugierde oder auch noch viel mehr geweckt haben. Denn die Veränderung dieser Frau muss gewaltig gewesen sein. Und auch das, was sie gesagt hat. Wieder ein Einschub. Da sagen die Jünger, Rabbi, iss, wir haben dir was mitgebracht. Und er sagt, ich habe bereits eine Speise. Die kennt ihr aber nicht. Sagen sie, hat ihm jemand anderes was gebracht? Und Jesus sagt, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Im 5. Buch Mose, Kapitel 8, lesen wir, sagt Mose zum Volk, er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dir kundzutun, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern dass er von allem dem lebt, was aus dem Munde des Herrn geht. Dass unser Leben nicht vordergründig von unseren Umständen abhängt, sondern von Gott allein. Und genau das zitiert Jesus, als er versucht wird vom Teufel, Lukas 4. Na, da sagt er, als der Teufel sagt, hier, wenn du Hunger hast, dann befiehl, dass aus diesen Steinen Brot werden, dann kannst du essen. Du musst ja gar nicht hungern. Und Jesus sagt, der Mensch lebt nicht von Brot allein. Brot ist ein Lebensmittel. Was ist ein Lebensmittel? Ein Mittel zum Leben? Ja, das benötigen wir. Und genauso, sagt die Schrift, benötigen wir das Wort Gottes, um zu leben, um nicht nur eine Hülle zu sein, dass der Organismus weiterläuft, sondern dass wir, wenn wir geistig leben wollen, nicht geistig tot sein wollen, dann brauchen wir diese Speise, dann brauchen wir Gottes Wort. Sonst können wir nicht geistig leben, sonst verhungern wir. Jesus sagt in Johannes 6, denn ich bin vom Himmel herabgestiegen, damit nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und in Johannes 17 sagt er, ich habe dich verherrlicht, spricht er ja zu Gott, indem er betet, indem ich das Werk vollendet habe, das du mir gegeben hast, dass ich es tun solle. Also er erklärt, meine Nahrung, das, was mich am Leben hält als Mensch und Gottes Sohn auf dieser Welt, ist das Wort Gottes und dass ich den Willen meines Vaters tue. Das ist das Lebensmittel, das ich habe und das ich vor allem anderen benötige. Und dann spricht er weiter. Ihr sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Also ihr wisst, wann die Ernte ist. Das ist bekannt. Und wenn ihr euch umschaut, seht ihr auch hier und jetzt die Ernte. Die Felder sind weiß. Also wenn der Weizen abstirbt im Halm, also die Pflanzen absterben, dann werden die sehr, sehr hell. Und dann weiß man, oh, jetzt sollten wir mal dreschen. Und dann sagt er, wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben. Er sagt aber auch, es kann auseinanderfallen. Nicht jeder, der sät, wird auch ernten in dieser Sache. Und es ist hier auch nicht schlimm. Ihr zum Beispiel, ihr Jünger, habt nicht immer gesät. Aber ihr erntet jetzt. Ihr werdet jetzt heute diese Ernte, zum Beispiel heute diese Ernte sehen. Die Propheten des alten Bundes haben eben gesät und gesät und gesät und wenig geerntet. Diesen Zusammenhang können wir auch beim Gleichnis vom Weinberg sehen. Na, wo dann der Herr des Weinbergs, als er dann seine Pacht einnehmen will, erst seine Knechte schickt. Und die erreichen nicht viel. Und dann schickt er seinen Sohn, der dann doch sterben muss. Aber sie sind in einer Arbeit beschäftigt. Und auch heute gibt es diese Form der Arbeitsteilung. Auch heute habt ihr vielleicht auch schon gesät und gesät und gesät und habt das Wort ausgeteilt. Und wie du gesagt, ne, ihr geht in die Straßen und ich weiß nicht, wie viele sich da auf der Stelle bekehrt haben. Weil das mag ja sein, dass das geschehen ist, aber vielleicht nicht allzu oft. Und ihr seht nicht, dass derjenige zu Hause in dieses Traktat nochmal die Hand nimmt und dann zusammenbricht und dann vielleicht seinen nächsten Anruf um Vergebung bittet für das, was er ihm angetan hat und dann anfängt, Gott zu suchen. Das seht ihr nicht. Aber ihr geht in die Gemeinde und sagt, ja, irgendjemand hat mir dieses Traktat gegeben und ich suche Gott. Und dann sagen wir natürlich, ja, bitte, komm doch herein und setz dich und willst du nicht bei uns bleiben und wir essen zusammen und willst du uns mal besuchen kommen. Und die fahren dann die Ernte ein. Und das ist auch in Ordnung so. Das heißt aber auch, dass wenn ich nicht Frucht sehe in meinem Leben, also wenn jetzt nicht sich die Massen bekehren oder so, sondern wenn ich einfach nur sehe und treu bin, heißt es nicht, dass Gott meine Arbeit nicht segnet. Das heißt nur, dass ich ihm treu bin und sehe. Wir können nicht an den Ergebnissen ablesen unbedingt, wie gut wir sind oder wie gottgefällig wir sind. Das ist nicht, das kann ganz anders laufen. Und es gibt Menschen, die erleben, also ich habe auch Bücher schon darüber gelesen, das ist äußerst fragwürdig, wie evangelisiert wird. Und trotzdem gehen da Leute hin und bekehren sich. Oh, ich habe mich unter Umständen bekehrt, wo wir jetzt sagen würden, naja, war jetzt theologisch fragwürdig zumindest. Und doch war es so. Meine Bekannte hat mir, eine gute Freundin von uns, hat mit mir auch mal diskutiert, warum eine bestimmte Gemeinde in einem bestimmten Ort, da wo die Leitung herrscht über die Mitglieder der Gemeinde und unfair auch, ne? Also aus unserer Wahrnehmung. Ich kann nicht in das Herz schauen. Und dann sagt sie, warum ist das so? Warum existiert diese Gemeinde noch? Warum schreitet Gott nicht ein? Warum wächst die auch noch? Und sagt sie, weil Gott sein Volk lieb hat. Und weil er nicht es sofort in Klump haut, weil etwas schief läuft, sondern weil er Erbarmen hat mit uns. Natürlich muss sowas angesprochen und korrigiert werden, aber wir müssen schon erkennen, dass manchmal andere ernten, wo wir gesät haben, und wir dürfen nicht neidisch sein. Und dann, es ist interessant, also einer der, ich weiß nicht, der spannendsten Sätze für mich hier in diesem Kapitel: Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn, um der Rede der Frau willen, welche bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Eine Sünderin, eine Frau wohlgemerkt, oder dazu noch eine mit zweifelhaftem Ruf, wird Evangelistin. Was für ein Skandal eigentlich. Und die Veränderung, wie ich schon sagte, war unübersehbar. Sie muss unübersehbar gewesen sein. Sie muss eine völlig ausgetauschte Person gewesen sein, als sie dort ankam. Warum sonst sollten die Leute an Jesus glauben, ohne ihn gesehen zu haben, nur aufgrund ihres Wortes hin? Hat Jesus eigentlich bei dir schon viel verändert? Oder muss er noch viel verändern? Wir werden in diesem Leben sicherlich nicht fertig werden. Aber ohne Änderung bleiben wir in unserem alten Leben. Oder wir kehren dahin zurück. Also kommen wir zurück zum Mittagskrug zum Wasserkrug in der Mittagshitze. Das Leben in Angst schützt dich vor Verletzungen. Und vielleicht bist du schon verletzt worden. Vielleicht hast du dich geschämt und gefürchtet, dass dein Versagen, deine Versäumnisse, deine dunklen Geheimnisse nie ans Licht kommen. Also sie dürfen nicht ans Licht kommen, dass du Angst hast, dass sie ans Licht kommen. Vielleicht fürchtest du dich vor der Reaktion der Leute. So wie diese Frau, die erlebt hat, wie reagiert wurde, als klar wurde, wie sie lebt, was sie so auf dem Kerbholz hat. Und bei Jesus ist es eben anders. Er ist treu und gerecht, wie wir wissen, und er reinigt uns von aller Unreinheit, wenn wir unsere Schuld bekennen. Und diese Frau muss eine derart leuchtende Umkehr gemacht haben, dass allein dieses Zeugnis genügt, wie dass Menschen, die sie vorher verachtet haben, zum Glauben an den lebendigen Heiland gekommen sind. Ich frage mich, wie stark muss diese Umkehr sein? Wie sichtbar muss sie sein? Aber sie bleiben nicht dabei. Sie kommen zum Glauben an ihn durch ihr Zeugnis. Und jetzt wollen wir aber das Echte sehen. Jetzt wollen wir diesen Jesus sehen. Und sie kommen raus und erleben ihn. Und anders als andere, die bitten, dass er weggeht, nachdem er seine Macht gezeigt hat, bitten sie ihn zu bleiben. Und er macht es auch noch. Er geht in die Stadt der Samariter und bleibt dort 2 Tage. Und da lesen wir, und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Diese Namensgläubigen, nenne ich sie jetzt mal, weil sie glaubten ja an die 5 Bücher Mose, aber viel mehr war da noch nicht mit los, und sie hatten ja auch noch ihre Götzen ja auch noch irgendwie mit dabei. Die springen in die Erweckung. Und mehr als die, der, und viel mehr als die, denen man unterstellen muss, dass sie mehr Kenntnis haben. Das geistliche Erbe, das die Eltern, die Großeltern oder vor langer Zeit die Vorfahren, wie in diesem Fall, oder auch die Staatskirche bei denen erlassen haben, kann urplötzlich aufsprossen und gedeihen, wenn es mit dem lebendigen Wasser in Berührung kommt. Und zu der Frau sagen sie: Nun glauben wir nicht mehr nur um deiner Rede willen. Wir haben selbst gehört und erkannt, und das ist bemerkenswert, wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Und da haben diese Säuglinge im Glauben den Juden so viel voraus gehabt in dieser Zeit, das lässt sich gar nicht messen. Sie haben erkannt, das ist der Messias. Und wir glauben an ihn. Und sie waren gerettet dadurch. Dieses Kapitel ist sehr, sehr spannend. Jesus will den verändern, der in Verruf geraten ist. Den Sünder, der sich schämt. Den Schwachen, der immer und immer wieder fällt. Und das gilt für seine Kinder genauso wie für jene, die ihn erst noch kennenlernen müssen. Und er will nicht, dass wir herabschauen auf andere, Nicht wegen der Sünde, auch nicht wegen geringerer Erkenntnis. Wir sehen dieses Gefälle, ne? Heute Christen, Juden, Samariter, Ungläubige. Jeder kann so ein bisschen, naja, da ist auch nicht viel mit los, ne? Die anderen, die sind ja radikal. Also, nicht herabschauen. Warum auch? In Matthäus 3 sagt er, und denket nicht bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kindern zu erwecken. Jeder, Gott kann jedem begegnen. Auch dieser Frau am Brunnen. Völlig unwahrscheinlich und doch geschieht es. Es steht uns nicht an zu entscheiden, wer sich bekehren kann, wem vergeben wird und wer zu Gott kommt. Davor sollten wir uns hüten. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass wirklich jeder Mensch das Potenzial hat und die Einladung hat, Gottes Kind zu werden. Wir dürfen helfen beim Säen, beim Ernten. Und wenn wir die Ernte dann einfahren, dann freuen wir uns darüber und sehen nicht auf die herab, die nur gesät haben, denen aber die Ernte versagt blieb. Und die wir vielleicht nur sehen und nicht ernten, sind nicht neidisch auf jene, denen vermeintlich alles in den Schoß fällt. Und wenn wir uns in sein Licht stellen lassen und es uns verändert, dann werden wir selbst solche Arbeiter, wie er sie sich wünscht. Genauso wie diese Frau am Brunnen. Sie säte nicht nur, sie durfte auch noch die Ernte erleben. Und das in ganz kurzer Zeit. Bemerkenswert. Also, Gott will dich immer noch. Was immer du getan hast und was immer du noch verbirgst. Dein Schöpfer will dich zurechtbringen, dass du gerade läufst. Und er will dir vergeben und er will dich bei sich haben. Und er liebt dich um deiner selbst willen und um seines Namens willen. Also glaube ihm doch. Und sei bereit zu helfen, dass andere dies auch erkennen dürfen. Amen.